Ja, jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu predigen, aber das ist genau das Thema, um das es heute geht. Wir haben gerade gehört, wir haben eben gesungen, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, und wir haben gerade im Zeugnis auch gehört, wir haben Angst, wir fürchten uns, aber wir können mit Gott durch diese Dinge da durchgehen und die Erfahrung machen, dass er bei uns ist, dass er uns herausholt, dass er uns rettet. Und das ist genau das Thema. Lukas 12, 32 habe ich gewählt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, die Überschrift. Und ich werde den ganzen Vers mit uns heute durchgehen und einige Dinge herausarbeiten, die dort Jesus gesagt hat. Bevor wir das tun, möchte ich noch kurz mit uns beten. Bleibt aber bitte sitzen. Ja, Herr Jesus, wir haben keine Antenne aus uns heraus, mit der wir dich wahrnehmen können. Wir haben keinen Sensor, es sei denn, du gibst ihn uns. Und wir können dich nur erleben und nur ja, dich verstehen und erkennen, wie du bist, wenn du uns dafür Augen und Herzen öffnest. Darum bitte ich dich, dass du uns unser Herz öffnest, dass du uns geistliche Wahrnehmungsfähigkeit schickst, dass wir wahrnehmen dürfen, was du uns sagst. Amen. Ja, den Vers, den heute habe ich gewählt, aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist, er ist ein kurzer Vers. Ich kann mir alle möglichen weniger sinnvollen Gedichte merken, aber ich schaffe es leider nicht, mir so große Bibelpassagen zu merken. Ich könnte nicht jemanden, der kann den ganzen Philipperbrief auswendig, aber ich bin meistens mit einem Vers gut bedient. Der muss dann aber gehaltvoll sein. Wenn man also kämpfen will, zum Beispiel gegen die Furcht, ich habe oft das Problem, gegen meine Angst anzukämpfen, da braucht man ein Schwert, wie Paulus das ja eben gesagt hat im Epheser 6, und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also wenn ich gegen meine Angst und meine Furcht ankämpfen will, brauche ich ein Schwert. Ein Schwert macht nur Sinn, wenn man das schnell zur Hand hat. Wenn man da 3 Stunden nach sucht, das gefunden hat, nachdem der Kampf vorüber ist, bringt das nicht viel. Und deswegen habe ich mir einen kurzen Vers ausgewählt, mit dem ich tatsächlich jetzt seit einigen Wochen auch schon richtig lebe, jeden Tag oder immer wieder, wenn Angst mich überkommt, verwende ich den. Der ist sehr gehaltvoll und deswegen möchte ich den sozusagen Vers für Vers heute, Wort für Wort mit euch durchgehen. Nächste bitte. Ihr kennt den Text. Dieser Vers sagt Jesus, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater das Reich zu geben. Gefallenes Reich zu geben. Hier steckt vieles drin. Fangen wir mal an mit dem ersten. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn Jesus fürchte dich nicht sagt, hat das zweierlei Implikationen. Das eine ist, er möchte, dass wir uns nicht fürchten. Also es ist Gottes Wunsch, dass wir uns nicht fürchten. Furcht ist Realität und das ist auch ein Wachstumsprozess. Es schließt einander nicht aus, dass wir Furcht haben und Jesus uns sagt, fürchte dich nicht. Das ist genauso, wie er zu seinen Jüngern gesagt hat, werdet meine Jünger. Das sind seine Jünger, er sagt, werdet meine Jünger zu seinen Jüngern, die es schon sind. Das bedeutet, wir haben einen Entwicklungsprozess. Auch das hier ist ein Entwicklungsprozess. Niemand, der sich fürchtet, muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ach, eigentlich darf ich mich als Christ nicht fürchten. Jesus möchte, dass wir uns nicht fürchten und er möchte uns in einen Prozess mit hineinnehmen, dass wir uns vielleicht immer weniger auch fürchten, immer weniger auch vor Dingen Angst haben. Also fürchte dich nicht, Gott möchte, dass wir wenig oder möglichst keine Furcht haben. Und das Zweite ist, in diesem fürchte dich nicht, steckt aber auch das Wissen, dass Furcht real und normal ist. Also niemand würde zu jemandem, der nie Angst hat, sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, sagt man zu jemandem, von dem man weiß, dass er Angst hat. Also wenn Jesus zu seinen Jüngern, zu uns auch hier, sagt, fürchte dich nicht, dann erkennt er an, dass wir in der Welt Angst haben. Hat er auch an anderer Stelle mal gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Das ist Realität. Und Jesus weiß, kennt diese Ängste und weiß auch, wovor wir Angst haben. Nächste bitte. Dieser Text, den wir hier haben, dieser Vers, der steht am Ende eines größeren Abschnittes, wo Jesus über Angst und über Furcht, aber auch über Sicherheit spricht. Wer Angst hat, sucht Sicherheit. Der möchte sich in Sicherheit bringen. Und da gibt es richtige und falsche Dinge, das zu tun. Und Jesus nennt hier ein paar Grundängste. Ich denke, in diesem Vers, in dem Kapitel Lukas 12, geht es um 4 Grundängste. 3 davon stehen hier schon angeschlagen. Das erste hier ist, die den Leib töten. Lukas 12, Vers 4, da hat Jesus davon gesprochen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Also wir haben Angst vor dem Sterben. Das ist normal. Das werden wir auch niemals verhindern können. So wie auch eben Almut gesagt hat, wenn wir in ein Krankenhaus gehen, wo wir eine OP haben, wo wir nicht wissen, ob wir die überleben, Angst vor dem Sterben ist eine unserer Grundängste, die wir haben. Eine weitere spricht Jesus in Lukas 12, Vers 11 an. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Hier ist eine weitere Grundangst, das ist eine Angst, die ich öfter habe, nämlich die Angst, öffentlich vorgeführt zu werden. Hier steht dahinter, dass man irgendwo vorgeladen wird oder vorgezerrt wird oder auch in der Gruppe, das kann auch mal am Mensatisch passieren, sag mal, du warst doch gestern in der Kirche, was machst du denn da eigentlich immer, bist doch ein Biologe, die glauben doch, kannst du nicht glauben und so weiter. Das sind solche Situationen, ich muss sagen, da habe ich Angst vor sozusagen, dass mich jemand vorführt vor anderen und sagt, ach, den kenne ich, den habe ich gestern in der Kirche gesehen und dann vor Leuten, denen ich noch nie was von Gott erzählt habe, das ist mir immer unerfreulich. Ja, Angst vor öffentlicher Vorführung, vor öffentlichem bekennen müssen. Und dann eine dritte Angst, die auch real ist und die wir alle haben in gewissem Ausmaß, die Angst vor der dass die tägliche Versorgung nicht reicht. Also Jesus sagt in 12,22, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Wir haben aber oft auch existenzielle Sorgen, also dass wir genug verdienen, dass wir die Arbeit behalten, die wir haben, dass wir immer genug zu essen haben, also Angst vor Grundversorgung. Ich denke, das sind drei Grundängste, über die Jesus hier spricht. Und in all diesen, nächste bitte, in all diesen setzt er aber voran, fürchtet euch nicht. Also er bringt hier drei Lebenssituationen, die uns Angst machen. Jedes Mal sagt er, fürchte euch nicht. Er möchte also, dass wir uns vor keiner dieser drei Dinge fürchten. Und jetzt kommt in Lukas 12, Vers 33 noch einmal, fürchte euch. Jetzt bringt er das ein viertes Mal. Warum das? Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, dass Jesus fängt diesen Vers an mit fürchte dich nicht und will damit alle anderen fürchte dich nicht zusammenfassen. Meine persönliche Überzeugung ist aber, dass es hier noch mehr geht, dass hier Jesus eine vierte Furcht anspricht. In diesem Vers 32 spricht ja indirekt noch eine vierte Furcht an, die alle die kennen, die Jesus nachfolgen, seine Jünger. Nämlich die Furcht, die darauf beruhen kann, dass man ein falsches Gottesbild hat. Dass man Gott nicht so kennt, wie er wirklich ist. Deswegen, da werde ich nachher noch mehr drauf eingehen, gibt sich Jesus in Vers 12, Vers 32 große Mühe zu zeigen, wie Gott ist. Man kann nämlich auch ein falsches Gottesbild haben. Letzte Woche hat der Karl über eine Person gesprochen, die ein Fehlverständnis der Stelle hatte vom Heiligen Geist lästern. Genau diese Stelle steht ja auch in Lukas 12. Habe ich jetzt hier nicht wieder auf Folie. Aber das war ein Beispiel, wo Menschen tiefe seelische Nöte erleben, weil sie Angst bekommen vor Dingen, die Jesus gesagt hat, die wir vielleicht auch falsch verstehen. Und Jesus hat auch im Vorfeld Dinge gesagt, wenn man die nicht richtig einordnet, dass man Angst kriegt. Ich habe die mal hier aufgelistet, was Jesus im Vorfeld, bevor er Lukas 12, 32 gesagt hat, alles aufzählt. Bitte, nächste bitte. Da spricht Jesus auch verschiedene Dinge an, Dinge, die, wenn man sie aus dem Kontext liest und nicht richtig versteht, auch Angst machen können. Zum Beispiel Lukas 12, 3, alles, was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Oder Lukas 12, 9, wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was mich immer wieder Angst macht, vor allen Dingen, wenn ich in so einer Situation gewesen bin. Nicht vielleicht, dass ich geleugnet hätte, das passiert eher selten, aber doch mehr, dass ich was nicht gesagt hätte, wo ich hätte können. Und dann Vers 12, Vers 20, da schließt Jesus ein Gleichnis ab von dem reichen Kornbauern, das kennt ihr, der sagt, oh, ich habe die Ernte, ist gut, ich werde mal Vorsorge treffen, mir eine große Scheune bauen, das alles einlagern und dann bin ich in Sicherheit. Und da sagt Jesus, oder in dem Gleichnis, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das sind harte Worte, das sind Worte, da kann man es mit der Angst zu tun kriegen. Aber Jesus kann nicht zum Ziel gehabt haben, uns in Angst zu bewirken, denn er schreibt ja ständig oder sagt ja ständig, fürchte dich nicht. In diesem ganzen Kapitel Lukas 12 heißt es immer, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Warum sagt dann Jesus diese harten Worte, die einem schon Angst einregen können? Ich erkläre mir das so, dass er uns vor falscher Sicherheit bewahren will. Wir versuchen immer wieder, wenn wir Angst haben, in irgendeiner Form uns in Sicherheit zu bringen, Sicherheit zu verschaffen. Weil das einzige wirkliche Mittel gegen Angst ist ein Sicherheitsgefühl. Und da gibt es eben verschiedene Tricks, die wir anwenden, die aber nicht funktionieren. Zum Beispiel Lukas 12, 3, da denkt man vielleicht, dass man, wenn man was leise sagt, wenn man jemand was im Ohr flüstert und sich nicht öffentlich bekennt, dass man dann auf der sicheren Seite ist. Oder wenn man Geheimnisse ausplaudert, jemand was ins Öhrchen flüstert, was eigentlich der gar nicht wissen müsste, dann versuchen wir vielleicht irgendwie auf diese Weise Seelenverwandte oder Freunde oder Kumpel zu gewinnen, mit denen wir uns verbünden können. Wir versuchen auf solche Weisen sicher zu sein. Oder Lukas 12, Vers 9, wer mich verleugnet hat vor den Menschen, ich denke manchmal, dass ich, wenn ich jetzt nichts sage, dann bin ich sicherer. Besser jetzt den Mund halten, wenn du jetzt den Mund aufmachst, wer weiß, was dann passiert. Wir versuchen uns in Sicherheit zu bringen, indem wir zum Beispiel schweigen. Und wir wissen aber, dass das nicht funktioniert. Bei Petrus hat das auch nicht funktioniert, als er Jesus verleugnet hat. Und ich glaube, dass Jesus hier diese Dinge sagt, damit wir aufhören zu glauben, durch bestimmte Strategien, zum Beispiel durch leises Reden, durch Flüstern oder durch den Mund halten, uns in Sicherheit zu bringen. Und in dem Gleichnis vom Kornbauern hat er ja ganz deutlich gemacht, dass dieses menschliche Denken, ich schaffe mir Vorräte an, ich sehe zu, dass ich Ressourcen habe, ich sehe zu, dass ich einen äußeren Schutz habe vor Notsituationen, dass das nicht funktioniert, dass das nicht reicht, um uns wirklich im Endeffekt Sicherheit zu geben. So verstehe ich also diese Verse inzwischen so, dass sie nicht Angst einjagen sollen, sondern uns nachdenken lassen sollen, was wende ich für Strategien an, um in Sicherheit zu kommen und welche davon sind falsch und welche sind richtig. Ich denke, dass Jesus vermeiden möchte, dass wir falsche Strategien entwickeln, um uns sicher zu fühlen. Sein ist also, dass wir hier solche Dinge anwenden, wir uns Vorräte anlegen. Etwas anderes könnte aber auch sein, dass wir uns selbst falsch wahrnehmen, dass wir aus uns selbst heraus denken, wir haben Kraft. Und deswegen fährt Jesus mit einer Bestandsaufnahme fort. Das nächste bitte. Nach fürchte dich nicht, schreibt er, du kleine Herde. Du kleine Herde ist eigentlich nicht etwas, ein Zusatz, der einen Grund gibt, sich nicht zu fürchten. Im Gegenteil. Die kleine Herde, klein impliziert keine große Schlagkraft, keinen großen Schutz. Und Herdentiere sind Beutetiere. Das Einzige, was eine Herde als Schutz hat, ist die Masse an Tieren. Also so 1000 Wasserbüffel, da geht dann so ein Schakal nicht ran. Aber so wenn da zwei nur sind oder drei, die sind dann angreifbar. Also eine kleine Herde ist eine kleine schutzlose Truppe letztendlich, die keine wirklichen Möglichkeiten hat, außer entweder weglaufen und die vom Hirten abhängig ist. Und das ist typisch für Fürchte dich nicht stellen in der Bibel. Ich habe mir mal mehrere angeguckt. Fürchte dich nicht stellen, die gehen immer so, fürchte nicht denn, da komme ich gleich noch drauf, auch unsere Stelle geht so weiter. Dann gibt es aber auch fürchte dich nicht stellen, da ist ein Einschub. Fürchte dich nicht. Und da kommt noch eine Beschreibung dessen, der sich nicht fürchten soll. Was denkt ihr, was da wohl steht? Fürchte dich nicht, du starker Glaubensheld. So spricht die Bibel nicht. Die krasseste Stelle, die ich kenne, ist Jesaja 41, 14. Da heißt es, fürchte dich nicht, du Würmlein. Also, fürchte dich nicht, du Würmlein. Jakob, du kleines Häufchen Israel. Das ist, so spricht die Bibel. So, kein Mensch würde zu seinem Freund sagen, fürchte dich nicht, hab keine Angst, du kleines Würstchen. Keiner würde seinen Freund so trösten. Aber die Bibel spricht so. Da steht nie, fürchte dich nicht, in dir steckt mehr, als du denkst. Das ist weltlich sozusagen. Du hast Potenzial, das musst du nur entfalten. Mach mal, hab keine Angst, in dir steckt schon noch. Stecken ungeahnte Reserven. Die Bibel spricht nicht von ungeahnten Reserven in uns, sondern die Realität ist eine andere. Wir sind klein, wir sind eine kleine Herde, wir sind ein Würmchen letztendlich. Und jetzt kommt aber das Wichtige, das Denn. Dann kommt das Denn. Wir haben bisher über den Menschen gesprochen, über unsere Ängste und auch unsere Schwächen, die wir auch aus eigener Kraft nicht so ohne weiteres überwinden können. Und jetzt kommt aber die Wende, jetzt kommt ein Denn. Und dieses Denn leitet ein, dass es Grund gibt, sich nicht zu fürchten. Niemand fürchtet sich deshalb nicht, weil man ihm sagt, er soll keine Angst haben. Also wenn ich jemand Angst habe, sage, ich habe keine Angst, dann wird das nie so sein, dass er sagt, ach gut, dass du mir das sagst, jetzt wo du es sagst, stimmt. Sondern das funktioniert nicht. Angst hört nur dann auf, wenn wir Gründe haben, keine mehr zu haben. Genau genommen hört Angst immer nur dann auf, wenn wir in Sicherheit kommen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in Sicherheit sind. Und Sicherheit ist sozusagen der einzige wirksame Schutz gegen Angst. Und wie kriegt man das hin? Da gibt es im Grunde meines Erachtens drei Grunddinge, wann wir uns sicher fühlen. Das erste ist, wir fühlen uns sicher, wenn wir keine Gefahr wahrnehmen. Also wenn wir keine Feindwahrnehmung haben, dann fühlen wir uns sicher. Das ist natürlich, das kann täuschen. Man kann sich auf sehr dünnem, was des Wortes, auf sehr dünnem Eis bewegen. Ein bisschen Schneedecke drauf, sieht aus wie eine glatte Ebene, kann man wunderbar gehen, aber wir sind in Gefahr. Also unser Gefühl kann uns täuschen. Aber ja, wir fühlen uns sicher, wenn wir keine Feindwahrnehmung haben. Aber da können wir uns, wie gesagt, irren. Und das Zweite ist, wir fühlen uns sicher, wenn wir zwar eine Gefahr sehen, aber denken, dass wir ausreichend gewappnet sind. So physikalischer Schutz. Ne? Wenn wir zum Beispiel eine Schutzausrüstung haben, bei uns im Labor heißt es immer PSA, persönliche Schutzausrüstung, wenn man die hat, zum Beispiel wenn man einen Panzer hat, dann fühlt man sich im Straßenverkehr vermutlich sicherer, als wenn man so ein kleines Pappauto hat. Oder wenn man einen Bunker hat, Geldreserven hat. Wir haben gerne was Handfestes. Also ich hätte gerne so eine Betonglocke über meinem Haus, 30 cm dick, aber durchsichtig und nichts kann mir passieren. Das ist das Zweite. Also wir haben Angst, aber wir haben keine Angst, wenn wir zwar eine Gefahr sehen, aber wissen, das macht nichts. Ich bin ja auf der sicheren Seite. Das ist das, die zweite mögliche Strategie, also eine Schutzausrüstung. Das ist das, was der Bauer, von dem Jesus hier 3-4 Verse vorher gesprochen hat. Diese Strategie hat er versucht, also Vorräte anlegen, Ressourcen haben, tiefe Taschen haben. Wenn dann Dürrezeiten kommen, hat man seine Schäfchen oder seine Getreide im Trockenen. Und Jesus macht aber deutlich, diese Strategie funktioniert nicht. Es gibt jetzt noch eine dritte Möglichkeit, in Sicherheit zu sein, und das ist, wenn man einen starken Verbündeten hat. Ich erinnere mich noch an irgendeinen Klassenkameraden, eigentlich ein kleines Bürschchen, der hatte aber einen großen Bruder. Da konnte der auch Dinge sagen, die er normalerweise nicht von sich gegeben hätte. Also einen großen, starken Verbündeten haben, das schafft Sicherheit. Und genau das ist Jesus wichtig, dass wir wissen, dass wir in Gott einen solchen Verbündeten haben. Das ist die einzige Strategie, die für uns angemessen und richtig ist und die auch Gott von uns möchte. Die ist, dass wir bei ihm Sicherheit suchen und nicht in irgendwelchen materiellen Schutz oder die Augen zumachen und gar keine Gefahr wahrnehmen. Also das ist Jesus wichtig. Deswegen hat er auch die anderen Verse gesagt, es ist wichtig aufzuzeigen, dass Feindwahrnehmung und physikalischer Schutz nicht ausreichend sind, dass das keine zuverlässigen, langfristig zuverlässigen Dinge sind. Die schützen uns nicht vor Angst, schon gar nicht vor der Angst zu sterben oder ja, nicht bei Jesus sein zu können. Und darum geht es in der zweiten Hälfte, dass Jesus uns deutlich machen will, dass Gott auf unserer Seite ist. Und da steckt auch eine vierte Angst hinter, die man haben kann, nämlich die Angst, dass Gott nicht wirklich für mich ist. Also bei Christen ist das durchaus möglich, kenne ich manchmal auch, dass ich mir nicht wirklich sicher bin, ist Gott denn nun wirklich auf meiner Seite? Paulus sagt ja, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Aber ist Gott für uns? Manchmal kann man ja auch Zweifel haben, dass Gott vielleicht ja, das widerwillig tut oder nicht gerne tut. Und das ist das, was Jesus hier im zweiten Hälfte, Lukas 12, 32 sagen will, nämlich wer Gott ist. Gehen wir eins weiter. Da gibt er sich wirklich Mühe zu zeigen, wen wir in Gott haben. Und er bringt hier drei Begriffe, die einiges direkt, anderes indirekt ausdrücken. Und zwar bringt er den Begriff Herde, Vater und Reich. Also wenn Jesus sagt kleine Herde, ist das für uns als Tiere dieser kleinen Herde bedrohlich. Aber für ihn hier wird deutlich, er ist der Hirte. Wer eine Gruppe von Tieren als eine kleine zu beschützende Herde ansieht, ist der Hirte. Das heißt, der Vater, der hier uns beschützt, ist unser Hirte. Er sorgt für unseren Hirte, ist fürsorglich. Jesus hat deutlich gemacht, was ein guter Hirte ist, nämlich ein guter Hirte ist der, der sein Leben gibt für seine Schafe. Und das ist unser Gott. Er gibt, er ist ein Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Als zweites bringt Jesus den Begriff Vater. Also Gott ist nicht nur unser Hirte, er ist auch gleichzeitig unser Vater. Vater bedeutet, er ist fürsorglich. Und zwar, wir haben das nicht verdient. Wir werden von unserem Vater versorgt, weil wir seine Kinder sind. Das ist einfach, da ist was ganz Natürliches. Das ist ganz natürlich, dass ein Vater sein Kind versorgt. Und das macht deutlich, macht Jesus deutlich, dass Gott ein fürsorgender Vater ist, der uns nicht im Stich lässt, einfach schon deshalb nicht, weil wir seine Kinder sind. Und das Dritte, was er hier an Begriff bringt, ist Reich. Euch das Reich zu geben. Ein Reich kann nur geben, wer eins hat. Und das sind Könige. Wer ein Reich zu vergeben hat, ist ein König. Und damit macht auch Jesus hier deutlich, unser Vater im Himmel ist unser Vater, unser Hirte und ein König. Das bedeutet, er hat Macht, aber auch, er hat auch Ressourcen. Er ist jetzt nicht selber ein armer Schlucker, sondern Gott hat ein Reich hinter sich. Er ist eine unendlich große Ressource. Das erschöpft nicht, das geht nicht zu Ende. Eins weiter. Und ein weiterer Begriff, der hier ganz wichtig ist und mir auch wichtig geworden ist, es hat eurem Vater gefallen. Das ist ganz wichtig. Ich habe immer früher gedacht, oh Mann, was findet Gott bloß an uns? Er hat sich das Paradies ausgedacht, alles war so wunderbar geregelt und dann kamen wir und haben das vermasselt. Immer und immer wieder hat der Mensch sozusagen in gewisser Weise die wunderbaren Pläne Gottes zumindest scheinbar durchkreuzt und dann frage ich mich manchmal, wieso sollte Gott eigentlich uns zur Seite stehen? Ich bin manchmal so schlecht, wieso sollte er noch zu mir halten? Und da ist es gut zu wissen, dass es Gott gefällt, das zu tun. Also er macht das hier nicht, weil er sich verpflichtet fühlt oder weil er sich selber verpflichtet hat und denkt, jetzt habe ich das mit den Menschen mal angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch. Nein, das gefällt ihm. Und das ist für mich, finde ich, sehr tröstlich, weil ich weiß, dass Leute, denen etwas gefällt, die tun das gerne. Da muss ich mich gar nicht hintersetzen, dass die das tun das von selber. Ich habe in meiner Familie Menschen, die lesen gerne. Also warum auch immer, die lesen gerne. Und ich weiß, wenn man denen Zeit lässt, dann erwischt man die mit einem Buch. Die tun das, weil ihnen das gefällt, das zu machen. Und so ist es bei Gott auch. Das ist nicht etwas, wo er sich jedes Mal wieder neuen Ruck gibt, sondern das ist seine Wesensart. Das macht ihm Spaß. Gott hat seine Freude daran, das zu tun. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass Jesus hier diesen Begriff bringt. Und er bringt ja, Jesus sagt ja nichts einfach nur so, sondern er weiß ja genau, was er zum Ausdruck bringen will. Und Jesus möchte zum Ausdruck bringen, wir müssen uns nicht fürchten, weil wir einen Gott haben, der unser Verbündeter ist und ihm das gefällt. Und dann können wir wirklich vertrauen. Wir wissen, Gott ist stark und mächtig und es ist kein heimliches Grummeln dahinter, kein Pflichtbewusstsein, sondern er macht das, weil es seine Wesensart ist, seine Natur. Er liebt es, das zu tun. Und er möchte es gerne tun. Und er hört auch nicht auf, das zu tun. Und als nächstes das Reich. Gott möchte uns das Reich geben. Das heißt hier nicht Geld. Das heißt auch nicht Unversehrtheit, körperliche Unversehrtheit. Das wäre falsch verstanden, wenn man diesen Vers so versteht, dass Gott uns sozusagen dass uns niemals mehr irgendwas fehlt. Wir werden auch durchaus Mangel haben können. Auch Paulus berichtet davon, dass er manchmal Überfluss hatte, manchmal Mangel hatte. Aber hier ist mit das Reich gemeint, die Gemeinschaft mit Gott gemeint. Darum geht es. Das fängt jetzt schon an. Das Himmelreich hat Jesus ja auch deutlich gemacht. Das fängt schon auf der Erde an, geht aber dann weiter bis in das ewige Reich Gottes. Und das Reich geben heißt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der Himmel ist, das Reich Gottes ist nicht in erster Linie ein Platz für Leute, die nicht in die Hölle wollen, sondern es ist in erster Linie ein Platz für Menschen, die Gemeinschaft mit Gott haben wollen, die ungetrübt ganz und gar mit ihm zusammen sein können. Und das gibt er uns, dieses Reich, diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist nicht nur eine Vertröstung. Natürlich brauchen wir Hoffnung für das Jenseits, aber es gilt auch schon jetzt. Wir haben schon Anteil am Reich Gottes. Jetzt. Jesus sagt ja auch im Vorfeld zu Lukas 12, 32, sorgt euch um das Reich Gottes. Das heißt, das Reich Gottes ist die Gemeinschaft mit Gott, aber auch die Gemeinschaft natürlich mit den Geschwistern, die wir haben, Gemeinschaft der Gläubigen. Auch das ist, wo das wächst, wächst auch das Reich Gottes. Und als letztes schließt Jesus diesen Vers mit geben. Auch das ist wichtig, hier steht jetzt nicht Anteil erwerben. Gott gibt uns nicht die Möglichkeit, wie in manchen Fabriken, dass man durch Fleiß Aktienanteile erwirbt und dann arbeitet man sich langsam hoch und bekommt immer größeren Anteil, den man sich da verschafft hat, sondern hier steht einfach nur geben. Gott hat uns das Reich gegeben. Und das ist auch in der Vergangenheit, und es hat eurem Vater gefallen, das heißt, das ist beschlossen. Das geht auch nicht mehr rückgängig, das ist bereits geschenkt und geschehen. Das heißt, Gott gibt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, verstehen müssen und was ich auch immer mehr verstehen muss, dass die Beziehung zu Gott darin besteht, dass wir geben, dass wir nehmen, was er uns gibt. Im menschlichen laufen Beziehungen über gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Gottesbeziehung, die funktioniert nicht so. Gottesbeziehung kann nur funktionieren, wenn er der Geber ist und wir nehmen. Eine der schönsten Stellen in der Bibel, die mich immer am meisten anspricht, ist diese bei der Fußwaschung, wie da Petrus nicht möchte, dass Jesus eben die Füße wäscht. Und da sagt Jesus, aber wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Das heißt, wenn du dich nicht von mir bedienen lässt, wenn du nicht nimmst, was ich dir gebe, dann können wir keine Beziehung haben. Und dann reagiert Petrus, finde ich, wunderbar und sagt, ja, wenn das so ist, dann will ich aber auch alles. Das ist nämlich das volle Programm, Kopf bis Fuß. Und das ist das, was wie Gottes Beziehung funktioniert. Denn es gefällt Gott zu geben und wir sind, unsere einzige Aufgabe besteht eigentlich darin, das von ganzem Herzen dankbar zu nehmen. Und das ist das, was Jesus hier sagen möchte und das, wo er uns auch trösten möchte. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir einen mächtigen Verbündeten haben, der uneingeschränkt hinter uns steht, weil ihm das gefällt. Und er hat ja nicht nur sein Reich gegeben. Oder um uns sein Reich geben zu können, musste er noch was anderes geben, nämlich seinen Sohn. Ich hatte ja am Anfang, hat Jesus ja alle diese Dinge aufgelistet, wo wir so Angst vor haben können. Und Jesus selber hat alle diese Dinge durchlebt. Er hat die Dinge, manche viele Dinge, die, wo, vor denen wir Angst haben, die hat Jesus durchgelebt. Also zum Beispiel Angst vor, dass man keinen Schutz hat, dass man ungeschützt dasteht. Das hat Jesus schon von klein auf erlebt, als er als Baby in diese Welt kam und dann nicht zu Leuten, die richtig, richtig ordentlich Geld hatten, sondern zu armen, mittellosen Leuten kam er als schutzloses Baby in diese Welt. Das heißt, diese Angst, keine Ressourcen zu haben, diese Situation, die hat Jesus erlebt. Die Situation, vorgeführt zu werden und zur Rede gestellt werden öffentlich, öffentlich auch angeklagt zu werden, auch das hat Jesus erlebt. Und dann den Leuten zu begegnen, die töten können, die den Leib töten können. Auch das, auch da ist Jesus durchgegangen. Alle diese Dinge, vor denen wir Angst hatten, die hat Jesus freiwillig auf sich genommen und auch bis zum Ende durchgelebt. Und er ist ja auch dann von Menschen getötet worden. Und dann die vierte und schlimmste Angst, die Angst vor einer Trennung vor Gott. Die Angst, dass Gott nicht mehr auf seiner Seite ist. Auch das hat Jesus erleben müssen, als er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment hat er alles, war er in Gottes Augen schuldig an aller Schuld der Welt. Und das hat Jesus freiwillig getan. Der Gott hat freiwillig seinen Sohn gegeben, damit er uns auch das Reich geben kann und damit wir ewig Gemeinschaft mit ihm haben können. Und letzte Bitte möchte ich mit einem Vers schließen, den Paulus gesagt hat, den ich von geradezu entwaffnender Logik finde, nämlich er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns auch mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, Gott, wir haben einen Gott, der alles gegeben hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und weil wir das wissen, können wir und konnte ich auch in der letzten Zeit immer wieder oder immer öfter viel zuversichtlicher in den Tag reingehen, weil ich wusste, ich habe jemanden auf meiner Seite, der uneingeschränkt hinter mir steht. Nicht, weil ich irgendwas Besonderes bin, sondern weil er entschlossen ist und auch es ihm gefällt, ja, sein Reich mir zu schenken. Und wenn wir weniger Angst haben, dann ist das nicht nur eine Frage, dass unsere Lebensqualität besser wird, sondern wenn wir, weil wir auf Gott vertrauen, weniger Angst haben, dann ehren wir ihn. Ich überlege mir oft, wie kann ich Gott ehren? Und ich kann Gott ehren, indem ich, weil ich ihm vertraue, weniger Angst habe. Dann ehre ich ihn als meinen Hirten, als meinen König und als meinen Vater. Amen. Ja, wir singen noch ein Lied, ne? Ja, ich habe gerade im Programm, habe meinen Programmzettel nicht mit. Ich denke, wir sollten jetzt eine Zeit der Stille haben und gemeinsam miteinander beten.